ARD Sounds.
Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Jetzt gerade aktuell denkt man sich eher, hui, 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 das war wieder ein aufwühlendes Wochenende, wenn man jetzt die Nachrichten verfolgt hat. Wir haben einfach so eine Art Apokalypse in Dauerschleife. Krieg hier, Anschläge dort, Erderhitzung, Sparpakete. Da sind so die Handlungen eines Ex-CDU-Fraktionschefs nur eine weitere Fußnote im großen Kopf schütteln. Was soll die Zukunft Gutes bringen? Man braucht eigentlich keinen Science-Fiction-Roman mehr, um sich das Ende düster auszumalen. Oder braucht man vielleicht genau so einen richtig guten Science-Fiction-Roman? Das frage ich jetzt die Politikwissenschaftlerin und Autorin Isabel Herrmann. Die untersucht, wie Science-Fiction gesellschaftliche Werte reflektiert und Zukunftsvorstellungen formt. Guten Morgen, Frau Herrmann.
Ja, guten Morgen.
Vielleicht ganz erstmal, weil ich da schon vorhin drüber gesprochen habe, weil bei uns geht es ja gleich noch um Flaschenpost verschicken. Wenn ich jetzt mal so ein Szenario malen darf, eine Flaschenpost, die an so einem verseuchten See vor die Füße des Hauptdarstellers eines Science-Fiction-Films gespült wird, das ist ja eigentlich so eine ideale erste Sequenz.
Und wenn, ja, absolut.
Wenn heute so eine Flaschenpost geschrieben wird für irgendwen in der Zukunft, was könnte da drauf geschrieben stehen? Haben Sie eine Idee?
Ich glaube, es wäre im Grunde egal, ob es von der Gegenwart in die Zukunft oder jetzt von der Zukunft in die Vergangenheit. Ich würde sagen, da könnte draufstehen, egal wie die Umstände sind, ihr könnt es immer besser und anders machen. Es gibt immer Alternativen.
Ah, schön. Okay, damit können wir eigentlich gleich schon aufhören. Aber nein, es ist natürlich viel, viel komplizierter. Erstmal, da Sie ja Science-Fiction-Romane auch wissenschaftlich analysieren, die wirken ja oft wie so eine Zukunftsvorhersage. Ich hatte selbst schon oft das Gefühl, haben diese Autoren, Autorinnen in eine Glaskugel geschaut? Was zeigt Science-Fiction? Ist das wirklich so eine Vorhersage oder was steckt da dahinter?
Ja, man könnte es meinen, ne? Und es werden dann auch so bekannte Science-Fiction-Autoren und Autorinnen wie William Gibson zum Beispiel, der den Begriff Cyberspace geprägt hat, denen werden dann fast prophetische Fähigkeiten zugeordnet. Dem ist nicht so, also kein Mensch kann in die Zukunft schauen. Aber man kann natürlich Trends aus der Gegenwart lesen. Ne? Und es gibt dann einfach Autorinnen und Autoren, die haben da ein wahnsinnig feines Gespür und befassen sich natürlich auch damit, was wissenschaftlich gerade die neuesten Trends sind, womit wir uns vielleicht, ne, einfach als Normalmenschen gar nicht so auseinandersetzen. Und dann werden da eben Geschichten gesponnen aus der Wissenschaft, aus aktuellen gesellschaftlichen Trends, die den Eindruck haben, ne, als wäre da ja so eine Art prophetisches Wissen dahinter. Und es sind ja auch nicht alle Romane, die diesen Anschein erwecken. Man sucht sich dann natürlich immer die raus, die dann auch besonders gut passen. Es werden ja jährlich Millionen von Romanen veröffentlicht.
Und nicht alle haben diesen prophetischen Charakter am Ende, ne? Vielleicht für alle von uns, die jetzt gerade schon im Kopf so wälzen, oh, was waren da nochmal so für Motive im Science-Fiction? Irgendwie Mensch gegen Maschine, es gibt Superhelden, Raumfahrt, unbekannte Zivilisationen, die entdeckt werden. Haben sich diese Motive in den letzten Jahrzehnten verändert?
Ach, die Motive haben sich gar nicht unbedingt so verändert. Das ist ganz interessant. Also es gibt so Leitmotive, ne, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Weltraumbesiedelung, Zeitreisen und so weiter. Die sind sehr kontinuierlich. Was aber auffällt, so seit den 2000er Jahren, dass das Genre immer mehr dystopisch wurde. Mhm. Und das ist dann auch wieder, ne, wie ich auch vorher sagte, so ein Abbild von aktuellen Trends. Also wir haben seit den 2000ern wirklich sehr, sehr viel negative Ereignisse. Also wenn wir zum Beispiel nur mit 9/11 ging es los, mit den Terroranschlägen, dann Weltwirtschaftskrisen, neue Kriege, es ging mit den ganzen harten wissenschaftlichen Befunden rund um den Klimawandel los. Wir hatten mehrere Pandemien, ne, die schlimmste ja die Corona-Pandemie zu bewältigen. Und diese Ängste, die drücken sich dann einfach in negativen Geschichten aus, wie zum Beispiel Black Mirror, diese bekannte Serie, wo ja im Grunde jede technologische Entwicklung dann in die individuelle und gesellschaftliche Vollkatastrophe führt. Mhm. Und es muss man pro Episode natürlich immer noch steigern. Es muss immer noch katastrophaler werden. Und genau diesen Trend beobachtet man durchaus, wobei gab es vorher auch schon in den 1970ern, aber jetzt eben seit den 2000ern wieder sehr vermehrt, dass die Zukunft sehr negativ gezeichnet wird.
Ein Genre, das ja auch so zunimmt, ist Climate Fiction, ne? Und da gibt es einen Roman von Kim Stanley Robinson, das ist ein US-amerikanischer Autor, der hat das Ministerium der Zukunft geschrieben, das ja utopische als auch dystopische Elemente enthält. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt, da gab es eine extreme Hitzewelle in Indien, der 20 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Und der Protagonist Frank, der ist der Einzige, der überlebt, also der bekommt es als Entwicklungshelfer mit und der radikalisiert sich dann zum Klimaaktivisten. Also erstmal auch alles schrecklich. Wo ist da auch was Positives dabei?
Ja, genau. Das Ministerium für die Zukunft ist ein ganz tolles Beispiel, weil das würde ich jetzt auch so einer neueren Bewegung in der Science Fiction in den letzten Jahren zuordnen, dass zwar die Umstände düster sind, aber wir als Menschen trotzdem was machen können. Und das Ministerium für die Zukunft, also das ist nochmal ein ganz bekanntes Buch, ne, war auch auf Barack Obamas Reading List, kam 2020 raus, wurde breit diskutiert und glaube ich ist auch ein gutes Einstiegsbuch für Leute, denen Science Fiction vielleicht ein bisschen zu fantastisch ist. Also es ist sehr realistisch. Und was wir hier sehen, ist eben ein Bogen von der quasi Gegenwart bis so in die Zukunft von 2050, wo ganz verschiedene Akteure, also sei es wirklich Individuen, seien es kleinere Communities oder Genossenschaften oder auf staatlicher Ebene oder sogar auf globaler Ebene. Das Ministerium für die Zukunft ist ja eine neue UN-Behörde mit einer Leiterin, dass auf all diesen Ebenen Veränderung möglich ist. Und das eben nicht nur technisch, sondern auch sozial. Also dass wir sowohl eine technologische, wirtschaftliche, ökologische neue Ideen haben, die dann alle gerahmt sind durch soziale Innovationen, also auch durch Ideen, wie wir anders, besser zusammenleben können. Und dadurch ja keine perfekte Zukunft, keine Utopie, sondern eine Antidystopie gestalten können, wie ich es dann so schön nenne.
Das ist auch im Titel Ihres Buches, das 2025 erschienen ist, Zukunft ohne Angst. Da geht es eben um diese Antidystopie. Was bedeutet das genau? Heißt es, dass man aus so einem Science-Fiction auch was für die Realität ziehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also genauso wie ja die Science-Fiction-Autorinnen und Autoren eine aktuelle Trends in ihre Geschichten packen, können ja diese Geschichten auch wieder als Inspiration und Motivation in die Gesellschaft rückwirken. Und da gibt es auch ganz viel Verbindungen auch zur Resilienzforschung und so weiter. Und ich sehe da wirklich ein großes Potenzial, sich einfach Ideen zu holen, wie es denn trotz Krisen, trotz Katastrophen möglich ist, solidarisch zu sein, nicht zu gucken, dass wir sozial gerechte Gesellschaften haben, dass wir partizipative Gemeinschaften haben. Und das ist eben in dieser Art von Büchern immer der Kernpunkt. Also wir haben eine spannende Geschichte in einer Welt, die nicht perfekt ist, die in der Zukunft gedacht vielleicht negativer ist als das, was wir gerade erleben, soweit das eigentlich noch möglich ist, aber sich wirklich die Menschen zusammenschließen und versuchen, in dieser Welt trotzdem gut zusammenzuleben. Und in der Hinsicht, dass es dann eben nicht zur Dystopie wird, ne? Auch wenn die Zustände negativ sind, aber eine Dystopie ist ja eine negative Gesellschaft, dass man sich dann ausbeutet und so weiter. Und da zu schauen, nein, wir wollen es eben nicht so, wir wollen zusammenhalten.
Das bedeutet also, wir suchen auch in der Science Fiction nicht mehr die Utopie, sondern die Antidystopie. Ja, schon der Widerstand gegen die Dystopie, sagt Isabel Herrmann, Politikwissenschaftlerin und Analystin für Science Fiction, der kann helfen. Ihr Buch Zukunft ohne Angst, wie Antidystopien neue Perspektiven eröffnen, ist letztes Jahr bei Ökom erschienen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.